Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, den 20. Februar 2026. Seit gestern in der Schweiz am Start die neue gedruckte Weltwoche, intelligente Provokation und Recherche, diesmal mit der Titelgeschichte Elon Musk, der Leonardo da Vinci unserer Zeit. Damit setzen wir einen Gegenakzent zum allgemeinen Elon Musk Bashing. Und davon halte ich überhaupt nichts. In dieser Überheblichkeit, in dieser Häme kommt eigentlich nur die Rückständigkeit und suffisante Schmollwinkelmentalität in Europa zum Ausdruck. Anstatt sich inspirieren zu lassen von so einer unternehmerischen Renaissance-Figur, anstatt sich kritisch, selbstkritisch die Frage zu stellen, warum eigentlich lebt ein Elon Musk in der Steuerhölle Kalifornien? Warum ist er in Amerika, der Südafrikaner? Warum ist er nicht in Europa? Anstatt sich diese wichtige Frage zu stellen und entsprechend auch zu handeln, zu sagen, wie können wir attraktiv werden für solche Leistungsträger, ja, macht man sich darüber lustig, putzt man sich an ihm die Schuhe ab oder wacht womöglich noch Prozesse gegen ihn und seinesgleichen, wie das die EU immer wieder demonstriert, mit entsprechenden Vorgehensweisen gegen die US-Tech-Konzerne. Man möchte Elon Musk ja auch seine Plattform X sperren, weil man sagt, da würde Desinformation und Hassrede verbreitet. Sagen ausgerechnet jene, die ihre innenpolitischen Gegner als Nazis bezeichnen. Gibt es eigentlich eine größere Hassrede, als jemanden als Nazi zu bezeichnen? Und die, die ja selber Hassrede produzieren, wollen sich jetzt also zu Schiedsrichtern aufschwingen, der des Verbietens von Hassrede auf entsprechenden Kanälen. Das ist doch ein kompletter Widersinn, aber die Leute merken es ja und man glaubt es nicht mehr. Und darum wenden sich ja auch entsprechend die Wähler von diesen Exponenten ab. Allerdings, die alte Elite gibt nicht kampflos auf. Wir hören jetzt Gerüchte, dass die EZB-Chefin, also die Vorsteherin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, früher zurücktreten könnte, nicht weil sie amtsmüde geworden ist, sondern weil sie mitmachen könnte bei einem politischen Manöver, das eben der französische Präsident Emmanuel Macron, weil er Angst hat, bei den nächsten Wahlen ganz flach rauszukommen, jetzt noch quasi auf den letzten Metern der Wegstrecke mit stark angeschlagener persönlicher Legitimität hier vollendete Tatsachen zu schaffen, eine Person seines Vertrauens in die EZB zu bringen, um eben da eine Politik der Staatsschuldenfinanzierung voranzutreiben, ist natürlich auch ein demokratischer Affront oder ein undemokratischer Affront gegenüber dem französischen Wähler, der da ausgebremst werden soll, erinnert uns etwas an die folgeschweren Entscheidungen des Deutschen Bundestags, des alten Bundestags, der noch massive Mehrausgaben beschlossen hat, bevor das neu gewählte Parlament, in dem eben diese Entscheide keine Mehrheit mehr gefunden hätten, seinen Dienst antreten konnte. Das ist die Demokratie in Europa, das sind diese schummrigen Hinterzimmermanöver, das sind diese stillen Staatsstreiche, sagen wir es etwas provokativ, die da ablaufen und von Leuten orchestriert und durchgezogen werden, die dann in ihren Sonntagsreden sich auf die Kanzeln stellen und sagen, wir sind die Gralshüter der Demokratie und wir müssen Desinformation bekämpfen und antidemokratische Kräfte. Vielleicht wäre es ein Trumpf, ein Fortschritt für die Demokratie, wenn diese Leute sich allmählich freiwillig vom Acker machten. Wie ist da Ihre Meinung? Würde mich interessieren. Trumps Loblied auf sich selbst. Beim ersten Treffen des sogenannten Friedensrats spricht Trump vor allem über die eigenen Erfolge und sagt, das Gremium werde die Vereinten Nationen quasi beaufsichtigen. Das finde ich eine gute Sache. Mehr Wettbewerb, mehr Auswahl und die UNO, die ja tatsächlich einen Monopolanspruch erhebt. Jetzt hat sie einen kleinen Konkurrenten bekommen, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber ist ja klar, in den Medien wird das dann heruntergeputzt. Man macht sich lustig über diesen Friedensrat, aber da könnte Deutschland ja mitmachen. Warum macht man eigentlich nicht mit? Werden jetzt die transatlantischen Brücken abgebrannt, die man vorher noch so rhetorisch wohlklingend beschworen hat. Wir werden es sehen. Greifen die Amerikaner Iran an? Das ist auch eine Schlagzeile, die wir im Schweizer Daily ausgiebig besprochen haben. Es ballt und braut sich da eine gewaltige Armada zusammen gegen Teheran, Kampfkreuzer, Flugzeugträger, hunderte von Kampfjets. Ist aber noch nicht gesagt, dass sie losschlagen werden. Immer natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich die Sendung aufzeichne und 10 Minuten später geht's los, habe ich es nicht drin. Aber beim Stand jetzt, bei Redaktionsschluss, noch kein Angriff der Amerikaner. Und die Amerikaner, das darf man nie ausschließen, Trump setzt eben auch diese Druckknüppel, militärische Macht ein, um Verhandlungen in seine Richtung zu erzwingen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe in der Schweizer Sendung einen Brückenschlag gemacht, einen Bogen geschlagen hin zum Ukraine-Krieg, der ja bei uns so interpretiert wird, als ob Putin die Sowjetunion wiederherstellen wolle, ein seelenloser Imperialist und völkerverschlingender Despot. Ich sehe es ein bisschen anders. Der Krieg in der Ukraine hat ja begonnen 2014 nach einem Staatsstreich, bei dem sich eine Regierung unter Verhinderung, unter Nichtdurchführung eigentlich versprochener Neuwahlen an die Macht putschte, gewaltsam an die Macht beförderte. Das führte dazu, dass im Osten stärker Russland orientierten Teil des Landes, und das hat man bei den Wahlergebnissen immer wieder gesehen, dass eben die westlich orientierten Kandidaten im Osten der Ukraine keine Zustimmung gefunden haben und umgekehrt die eher russlandfreundlichen Kandidaten vor allem im Osten des Landes Zustimmung gefunden haben. Also diese Zerklüftung, Zerrissenheit des Landes ist kein Mythos, das ist keine Propagandalüge aus dem Kreml, sondern es ist eine Tatsache. Und nach dieser gewaltsam forcierten, herbeigehebelten Machtumwechslung haben im Osten eben Sezessionsbewegungen stattgefunden. Es gibt Befreiungsbewegungen, die Krim hat sich losgelöst. Natürlich waren da auch russische Truppen vor Ort und man kann nicht sagen, wie demokratisch das alles verlaufen ist. Tatsache ist aber die, dass in der Krim nicht mit vorgehaltenen Maschinengewehren die Leute bei Russland gehalten werden müssen. Sie sind jetzt wieder bei Russland und nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil sie dem zustimmen und da mitmachen. Es gibt keine bewaffneten Aufstände, keine Rebellenbewegungen, keine Destabilisierung. Nein, die Krim ist offensichtlich Teil von Russland und sie fühlt sich wohl dabei. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Das allerdings hat die Regierung in Kiew nicht akzeptiert. Sie hat dann selber Truppen ausgehoben und eben dorthin geschickt, in diese Gebiete, und dann militärisch auf die entsprechende Bevölkerung ist sie losgegangen. Eine Bevölkerung, die zuvor auch schon diskriminiert wurde mit den entsprechenden Sprachgesetzen etc. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Und das, was dann 2022 passiert ist, ist eine Intervention in diesen bereits bestehenden Bürgerkrieg, verbunden mit dem Ziel, diesen Bürgerkrieg zu beenden, die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung im Osten zu stoppen und auch den NATO-Vormarsch, die faktisch bereits sich in Gang befindliche NATO-Vollmitgliedschaft der Ukraine abzublocken und zurückzuwerfen. Und deshalb sind die Russen mit einer relativ kleinen Streitmacht eingefallen. Die Behauptung, sie hätten die Ukraine erobern wollen, halte ich für unsinnig, denn mit 190.000 Soldaten kannst du ein Land von der Größe der Ukraine nicht erobern. Putin hat allerdings einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich die Situation unterschätzt. Er glaubte, dass Zelensky davonrennen würde, dass das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenbricht, und deshalb hat er eine Streitmacht, eine kleinere Streitmacht in Richtung Kiew geschickt, möglicherweise auch, das kann sein, mit dem Ziel auch nachzuhelfen, dass diese Regierung dann verschwindet. Wie auch immer, das hat sich zerschlagen und sich dann vor allem auch für Putin zum eigentlichen PR-Debakel erwiesen, denn damit wurde natürlich die Theorie bekräftigt, er habe das ganze Land schlucken wollen. Ich glaube das nicht. Denn die ganze Ukraine zu erobern hätte bedeutet für Russland, ein Stachelschwein sozusagen den Rachen hinunterzunehmen, und das ist eine eher unangenehme Erfahrung. Nein, ich glaube, er wollte, und er hat das dann auch gemacht, mit diesem Einmarsch, mit dieser militärischen Aktion Verhandlungen erzwingen, um die Sicherheitsfragen aus Sicht Russlands, NATO-Osterweiterung und dann eben diese Bürgerkriegssituation zu beenden, natürlich in seinem Sinne. Und das ist ihm ja auch gelungen. Im April 22 haben ja die beiden Länder verhandelt in Istanbul. Und man ist sich ja auch fast einig geworden, ehe dann die Amerikaner und die Briten das Veto eingelegt haben und gesagt haben, nein, ihr müsst jetzt weiterkämpfen, um Russland strategisch zu schwächen, vielleicht auch um den Kreml zu destabilisieren. So hat also die Geopolitik dann in diesen inneren Konflikt zweier ehemaliger Sowjetrepubliken hineingespielt. Aber mein Punkt ist der, militärische Instrumente können eingesetzt werden, um Verhandlungen zu erzwingen und natürlich Verhandlungen im gewünschten Sinn zu beeinflussen. Das sehen wir im Iran, das sehen wir jetzt aber auch in der Ukraine meines Erachtens, dass das durchaus plausiblerweise als eine mögliche Erklärung für das Vorgehen der Russen zumindest einmal diskutiert werden müsste. Aber das passiert natürlich nicht, denn es ist nur eine Theorie erlaubt. Wenn man was anderes sagt, landet man ja bekanntlich auf der Sanktionsliste. Aber das gilt ja für uns Schweizer nicht. Wir halten uns nicht an diese Denkverbote, sondern wir sagen, in der Schweiz ist es nicht verboten, sich unterschiedlichste Meinungen anzuhören und diese auch auszusprechen. Wer stürzt über Andrew? Ja, der Unglücksprinz der britischen Monarchie ist verhaftet worden aufgrund der möglichen mutmaßlichen Weitergabe von Regierungsinternen an Jeffrey Epstein. Auch da habe ich in der Schweizer Ausgabe die Tragödie dieses Sohns von Queen Elizabeth Revue passieren lassen, der Lieblingssohn der einstigen Königin. Ja, das wird erzählt, aber einer, der eben auch gewusst hat, dass er höchstwahrscheinlich nicht König wird. Und da musst du dich ja irgendwie anderweitig profilieren. Und er glaubte wohl, sich im Umfeld dieses einst schillernden amerikanischen Financiers besonders gut in Szene setzen zu können. Das ist dann, wie wir sehen, ganz massiv nach hinten losgegangen. Aber wichtig, die Weltwoche ist die einzige Zeitung in Europa, die geschrieben hat, dass man auch in diesem Fall wirklich die Unschuldsvermutung walten lassen muss und dass diese Verbreitung jetzt auch von Dokumenten zu einer unglaublichen Befeuerung der Gerichtshöfe der Moral geführt hat. Denn vergessen wir nicht, diese Epstein-Akten, die lagen jetzt jahrelang bei den amerikanischen Behörden und sie haben aber nicht zu konkreten Anklagen geführt, so nach dem Muster, dass hier flächendeckend ein Frauenhändler oder minderjährigen Händlerring hätte dingfest gemacht werden können. Offensichtlich ist da zu wenig strafrechtliches Fleisch am Knochen. Das lese ich aber nie in den Zeitungen. Die weiden sich daran, diesen Fall Epstein, das, was man da hineinprojiziert, an diesen und jenen anzuschmieren. Aber das ist natürlich eine zutiefst illegitime und unser rechtsstaatliches Empfinden verletzendes Vorgehen. Das ist hier sicherlich in Erinnerung zu rufen. CDU-Parteitag, warum kommt Merkel diesmal, fragt die Frankfurter Allgemeine. Wir haben in unserer letzten Deutschland-Ausgabe versucht, diese Frage zu beantworten, dass eben die ehemalige Kanzlerin möglicherweise sich selber eingeladen hat. Das bleibt abzuwarten. Mal sehen, ob da noch neue Erkenntnisse kommen. Vor allem aber wird das interpretiert als der Versuch, eben in der CDU das eigene Erbe zu erhalten, zu verwalten. Interessant vielleicht, dass die CDU oder die deutschen Parteien einen ziemlich mitleidlosen Umgang mit ehemaligen Spitzenpolitikern haben. Bei der CDU war es Helmut Kohl und da war ironischerweise eine gewisse Angela Merkel führend in der Absägung des legendären Kanzlers der Einheit. Heute ist sie selber etwas auf die Abschussliste gekommen, in Ungnade gefallen. Und bei der SPD haben wir die unwürdigen Vorgänge um den Ex-Kanzler und großen Reformpolitiker Gerhard Schröder beobachten können. Also das ist ziemlich hart, was da passiert. Aber das ist eben auch die Demokratie. Demokratie sind eben keine Monarchien. Und da werden die ehemaligen weggeräumt, weil es braucht sie einfach nicht mehr. Servir et disparetre, sagen wir in der Schweiz. Aber damit haben eben auch einige Politiker Mühe. Wenn sich der Botschafter aufführt wie ein Vizekönig. Der amerikanische Botschafter hat sein Gastland Belgien angewiesen, eine Ermittlung fallen zu lassen, egal worum es in dem Fall geht. Das gehört sich nicht. Stimmt, hat die FAZ recht. Ich erinnere daran, dass Joe Biden als Abgesandter der Vereinigten Staaten von Amerika und Vizepräsident in der Ukraine damals die Regierung angewiesen hat, den amtierenden Staatsanwalt zu entlassen, weil er Untersuchungen lanciert hatte in eine Firma, in der Joe Bidens Sohn Hunter im Verwaltungsrat saß. Also hier die Einmischung der Amerikaner in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, die sind markant. Und interessant ist aber auch, dass eben die Einmischung beispielsweise Russlands in andere Länder, die wird ja ungleich deutlicher skandalisiert. Also wenn zwei das Gleiche machen, wird das notwendigerweise nicht gleich beurteilt in den Medien. Die Berlinale muss sich verwandeln, schreibt der exzellente Filmkritiker Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen. Die Berliner Filmfestspiele sind längst nicht so schlecht wie ihr Ruf, aber ihre Zukunft liegt nicht am Potsdamer Platz. Deshalb sollte sich Wolfram Weimer, der Kulturbeauftragte der Regierung, etwas einfallen lassen. Nun, die Berlinale, mir fällt einfach auf, das wird immer politischer, immer bekenntnishafter. Es gibt einen regelrechten Bekenntniszwang. Und das hat für mich etwas sehr Abschreckendes und auch Abtötendes. Ich habe gar keine Lust mehr, an diese Filmfestivals zu gehen. Ich bin ja als Filmkritiker früher oft hingefahren, zwar nicht an die Berlinale, aber an andere Filmfestivals, Venedig unter anderem, Locarno in der Schweiz, auch Cannes. Aber wenn das immer politischer wird, wenn ich dort sozusagen auf der Leinwand dann auch noch gespielte Leitartikel vorgeführt bekomme, dann löscht es mir einfach ab, meine Damen und Herren. Herbizid, Glyphosat, Donald Trump stärkt die Bayer AG. Das ist etwas Hochinteressantes. Bayer hat sich ja verschluckt mit Monsanto, dem umstrittenen amerikanischen Konzern, wobei ich Ihnen sagen kann, dem führt jetzt weit, dass Monsanto auch ein vielschichtigeres Unternehmen ist als das, was man bei uns darüber lesen konnte. Auf jeden Fall gibt es ja diesen Glyphosat-Skandal, eine riesige Debatte, wie schädlich dieses Glyphosat ist. Wir hatten in der Weltwoche schon Artikel von sehr renommierten Agrarexperten, Sachverständigen, praktizierenden Landwirten, die den offiziellen Versionen massiv widersprechen. Auf jeden Fall hat die Firma Bayer durch die Übernahme von Monsanto gewaltige Klagen, Altlasten und Vergleichszahlungen übernehmen müssen. Das geht in die Abermilliarden wegen dieses Glyphosats. Und dass jetzt die amerikanische Regierung Trump hier sich die Theorien zu eigen macht, die eben diesen Glyphosat-Alarmismus nicht eins zu eins nachbeten, dem skeptisch gegenüberstehen, das ist jetzt auch eine gute Nachricht für Bayer, diesen großartigen, stolzen deutschen Chemiekonzern in Leverkusen. Viele Deutsche sind offen für autoritäre Ideen, das ist eine Schlagzeile, auch heute Morgen in den Zeitungen. Und weil eben Statistiken und Umfragen belegen, dass die Deutschen angeblich offen für autoritäre Ideen sind, fühlen sich natürlich die Regierenden zu autoritären Methoden berechtigt, um eben die autoritären Anwandlungen der Bevölkerung, die angeblichen, abzublocken, schon in ihren Ansätzen, in ihren Wurzeln zurückzudrängen, zurückzubremsen. Eine interessante Konstellation. Auf jeden Fall hat es eine große Umfrage gegeben. Wie seht ihr es mit der Demokratie? Wie empfindet ihr das? Und da ist nun interessant, wie die Resultate eben interpretiert werden im Sinn dieser obrigkeitlichen Theorie. Also wir legitimieren unser autoritäres Gehabe mit den angeblich autoritären Anwandlungen der Bevölkerung. Also die Diffamierung der Bevölkerung dient der Regierung dazu, eben selber Dinge zu tun, die eigentlich in einer Demokratie nichts zu suchen haben. Zum Beispiel, dass Leute vor den Richter müssen, wenn sie einen Politiker als Schwachkopf bezeichnen, oder eben, dass man EU-Sanktionen macht, dass man Desinformation bekämpfen will. Ich meine, das wird brandgefährlich, wenn Politiker sich zu Schiedsrichtern über Information und Desinformation aufschwingen, den Politiker produzieren sehr viel Fake News und Desinformation, weil sie eben Politiker sind, weil sie Partei sind, weil sie müssen ja in eine bestimmte Richtung argumentieren. Sie können gar nicht versuchen, universell eine Sache darzustellen, weil dann müssen sie ja immer auch den Standpunkt des anderen einbeziehen. Das ist ein notwendiger, ein unvermeidlicher innerer Widerspruch, eine Spannung zumindest in der politischen Rhetorik. Und darum eignen sich Politiker eben auch nicht, Desinformationen zu bezeichnen. Denn Politiker sind Parteimenschen, sie ergreifen Partei. Und das prägt natürlich auch ihren Blick auf die Wahrheit, auf die Wirklichkeit, auf Informationen. Die Güte, die Qualität von Informationen, die muss von der Bevölkerung beurteilt werden, vom Bürger, welche Zeitungen er kauft, welche Informationskanäle für ihn interessant sind. Das ist hier die Frage. Nun also, wie sehen die Deutschen die Demokratie in Westdeutschland? 76% sind mit der Demokratie-Idee sehr zufrieden, 22% eher zufrieden und dann ganz wenige sind unzufrieden. In Ostdeutschland 33% eher zufrieden, 65% sehr zufrieden, Deutschland gesamthaft 74 bis 24, also überwiegende Zufriedenheit. Dann die Verfassungsordnung wird etwas kritischer gesehen und beim Funktionieren der Demokratie, da gehen die Prozentzahlen zurück. In Ostdeutschland 47% sind eher zufrieden, nur 4% sehr zufrieden. In Westdeutschland 8% sehr zufrieden, 54% eher zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Und das wird nun interpretiert als Sympathie für autoritäre Lösungen. Das finde ich eine ziemlich freihändige Deutung dieses Resultats, wenn man sagt, nein, die Demokratie funktioniert nicht so gut. Vielleicht eben auch deshalb, weil die jetzt regierenden Eliten ein undemokratisches Gesicht zeigen. Das heißt, die Bevölkerung denkt dann demokratischer als die Regierenden, viel weniger autoritär, beziehungsweise die Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Regierung, weil die eben autoritär und in den Augen der Bevölkerung zu wenig demokratisch, das heißt auch zu wenig respektvoll mit dem Wähler, mit dem Bürger umgeht, übrigens auch mit dem Geld der Bürger, mit der Infrastruktur, die der Staat garantieren muss, die ja verlottert, Brücken fallen zusammen und so weiter, und mit all dieser irregeleiteten Politik, da gibt es ja ein Unbehagen. Aber dass man das jetzt als Neigung für autoritäre Lösungen interpretiert. Das zeigt natürlich, dass diese Umfrage sehr stark nach den Bedürfnissen der Regierenden ausgelegt wird. Hochinteressant, wird hier in der Frankfurter Allgemeinen überhaupt nicht kritisch hinterfragt, diese Deutung. Es gäbe auch Sympathien für Einparteienherrschaften, also dass man wolle, dass eine Partei herrsche. Wobei auch dieser Begriff ist schwierig. Ich meine, schauen Sie nach England, da haben wir die Labour Party. Das ist zunächst einmal Ausdruck vielleicht auch eines Majorzdenkens, dass man sagt, nein, wir wollen nicht diese Zersplitterung der vielen kleinen Parteien. Wir möchten eine starke Mehrheitssituation haben, dass eben auch mit klaren Verantwortungen gearbeitet wird. Also in diesen Deutungen der Umfragen kommt das Misstrauen der Elite gegenüber dem Volk zum Ausdruck. Dabei ist es eigentlich genau umgekehrt in der Demokratie, müsste es umgekehrt sein. Die Regierenden müssen sich immer wieder im demütigen Respekt vor dem Volk, dessen Respekt verdienen, und das Volk muss den Regierenden misstrauen. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers in den Staat. CDU-Parteitag in Stuttgart, jetzt sind wir bei der Welt, eine spürbare Absetzbewegung gegen Merz und für CDU pur. Ist schon etwas tragisch auch, wie dieser Hoffnungsträger, habe mit einem Kollegen der NZZ mal an einem WEF gesprochen vor, glaube ich, ja, einem Jahr, und ich habe ihn gefragt, was hältst du von Friedrich Merz? Er sagte zu mir, das ist der große Hoffnungsträger. Ich müsste jetzt mal wieder mit dem NZZ-Kollegen sprechen, ob er das immer noch so sieht. Viele Deutsche sehen es nicht mehr so. Aber ungeachtet all dessen muss man festhalten, Deutschland ist ein großartiges Land mit unglaublicher Substanz. Ich habe jetzt gerade auf einem längeren Langlaufspaziergang als Hörbuch den Gerd Westphal über große deutsche Dichter gehört. Und da vor allem das Kapitel über Gotthold Ephraim Lessing, diesen überragenden Dichter der Aufklärung im 18. Jahrhundert, Braunschweig, Wolfenbüttel, ein Mann, der unglaubliche sprachliche und auch geistige Durchdringungskraft auf den Boden brachte, gleichzeitig aber ein eher glückloses, tragisches Privatleben führte, späte Heirat, ein Sohn, der dann stirbt nach 24 Stunden, die Frau im Kindbett dann auch, ihm wurde alles entrissen, und in den letzten Lebensjahren formulierte er ja dann noch sein großes Drama Nathan der Weise mit der Ringparabel, die ja zum Schulstoff wurde. Lessing, einer der ganz wenigen Dichter dieser Zeit, die heute noch gelesen werden, ein Mann, der vor Goethe, also mit Goethe, aber auch vor Goethe und Schiller noch gelebt hat und in der Darstellung von Gerd Westphal, diesem großartigen Vorleser und Schauspieler, der ja auch die Romane von Thomas Mann wunderbar intoniert hat. Dieser Gerd Westphal war auch ein hervorragender Kenner der deutschen Literaturgeschichte und ist sehr, sehr erhellend, was er erzählt. Und das sind einfach auch Erfahrungen, Einblicke, Rückblicke auf die gewaltige Schatzkammer der deutschen Kultur. Und ich kann vor diesem Hintergrund verstehen, dass die Deutschen auch ein ja, ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben. Das ist schon ein beeindruckender, ein imposanter Resonanzkörper, der da natürlich auch etwas havariert durch die Geschichte nach wie vor zum Klingen gebracht werden kann. Also immer ausgewogen bleiben, nicht verzweifeln. Es hat schon viele Zeiten der politischen Verwirrung gegeben. Im Moment haben wir wieder eine Orientierungskrise. Aber das sind auch Chancen. Dann kann man eben diskutieren, Neues entwerfen. Das gibt Krämpfe, das gibt Verspannungen. Haben wir in der Schweiz auch schon gehabt. In Deutschland wird das vielleicht alles etwas höher gekocht und auch übertrieben. Aber ich will Sie natürlich mit dieser Sendung immer auch ermuntern, nicht zu verzweifeln, sondern sich zu engagieren und das Ganze auch als Auftrag zu empfinden an den Bürger, sich eben stärker in die Politik einzubringen. Die Politik, ich sage das immer wieder, ist zu wichtig, als dass man sie einfach den Politikern überlassen könnte. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ihnen allen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und morgen Samstag dann noch die Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche. Bis dann und Ihnen alles Gute.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.